sind wir denn?
Hinter Google Links.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Hinter Google Links. Mir gegenüber sitzt die wunderbare Nicole. Hallo.
Hallöchen.
Und ich bin der Olli. Und heute habe ich die Ehre, diese Podcast-Folge anzukündigen, weil du nämlich eine Geschichte für uns hast.
Yes.
Richtig? Genau, es ist die 29. Geschichte. Und ich hätte dann auch noch, wenn ich gefragt habe, wie es dir geht heute, wie ist es so, hätte ich auch noch einen Zusatz zur letzten Folge.
Aha.
Aber ja, jetzt erstmal zu den wichtigen Sachen. Wie geht's dir? Wo erwische ich dich?
Wie immer in meinem Arbeitszimmer vor meinem Podcast-Mikrofon. Ich hatte ein bisschen Stress mit meinem Rechner. Ich hoffe, das läuft jetzt hier auch alles, so wie ich mir das vorstelle. Ja. Und wie geht's dir?
Ja, geht so. Mir ist so ein bisschen übel. Aber ansonsten, das sollte jetzt hier die Podcast-Folge nicht beeinflussen.
Okay, also ich bin nicht auf die Technik kotzen, bitte.
Nee. Okay. Also vor 2 Wochen war ich ja ein bisschen kränklich, haben wir ja erzählt in der Folge. Das ist alles wieder gut. Ich bin auch schon wieder seit 2 Wochen am Arbeiten und so. Aber jetzt ist mir heute pünktlich zur Podcast-Folge irgendwie so ein bisschen übel geworden.
Hast du schon gefrühstückt?
Nein. Das ist jetzt auch
vielleicht
im,
daran.
Könnte sein, das ist jetzt so ein bisschen im Stress untergegangen.
Aha.
Ja. Wir mussten jetzt diese Podcast-Folge hier so ein bisschen straff früh beginnen, weil wir beide dann noch diverse Dinge machen müssen.
Ja.
Und das auf einen Sonntag.
Ja, heute noch Termine, genau.
Ja, ja. Sonntagstermin ist sowieso der größte Fehler, wenn du mich fragst. Aber gut.
Da müssen wir uns jetzt ranhalten, das heißt jetzt zack, hier, also, wir reiten jetzt hier durch.
Wir reiten jetzt durch die Folge durch und ich habe, wie gesagt, noch einen kleinen Zusatz und zwar habe ich ja letzte Woche, vor 2 Wochen war ich ja dran, habe die Geschichte, die Familiengeschichte Beiersdorf erzählt, tragisches Familiendrama und aber auch natürlich eine Erfolgsgeschichte des Unternehmens. Ich hatte dabei erwähnt, dass ich überhaupt gar keine Infos gefunden habe über die Frau von Beiersdorf und dann habe ich prompt am Erscheinungstag der Folge donnerstags vom lieben Joe2Go eine WhatsApp bekommen, der hier schrieb: Anna Beiersdorf, Hochzeit mit Paul 1878. Nach seinem Tod führte sie die Firma von 1896 bis zur Übergabe 1898 weiter. Sie war Hamburgerin und starb 1917 eben da. Dann habe ich geschrieben, Besserwisser, und dann kam, nee, ich kann einfach nur Google bedienen. Hat er wohl dann besser gemacht als ich. Genau. Also dafür natürlich nochmal ein kleines Dankeschön an die Vervollständigung der Familiengeschichte Beiersdorf. Dann wissen wir jetzt auch, dass die Frau Anna hieß und tatsächlich auch mal 2 Jahre die Firma dann geleitet hat, nach dem Suizid ihres Mannes.
Ja, ich möchte an dieser Stelle einmal Grüße an meine Schüler loswerden, die mich gefragt haben, was sie tun müssen, um mal bei so einer Podcast-Folge mitzumachen. Ich habe gesagt, erstmal zuhören und dann dürft ihr ein Skript schreiben und dann dürft ihr gerne Teil des Podcasts sein, aber dafür müssen sie sich jetzt erstmal einarbeiten und erstmal hören. Und
sehr gut. Ja, dann herzlich willkommen hier in der Runde.
Ja, hoffentlich. Wer weiß. Nächste Woche schreiben die erstmal bei mir eine Klausur und danach haben die vielleicht Zeit.
Du bist halt immer so fies, ne? Lass doch mal jetzt mit der Klausur, jetzt machen wir hier mal das mit dem Podcast.
In meinem Podcast geht es auch nie um Klausurthemen, das haben sie mich ja auch schon mal gefragt. Ach, müssen wir den Podcast hören, um die Klausur zu bestehen? Nein, das hat damit nichts zu tun.
Ja,
obwohl es um ein literaturwissenschaftliches Thema heute geht tatsächlich.
Bei dir?
Ja.
Literaturwissenschaft, das ist natürlich dein Heimspiel für dich, ne?
Ein bisschen.
Ja. Na, da bin ich ja mal gespannt.
Nicht ganz. Es wird märchenhaft.
Oh.
Ja. Und Märchen ist eine Literaturgattung.
Cool. Also da freue ich mich drauf, ne?
Ja?
Auf die 7 Geißlein und die 7 Zwerge und die 7 Berge und auf Schneewittchen und Aschenputtel und so. Cool. Freue ich mich drauf.
Soll ich loslegen?
Ja, gerne.
Okay. Also du musst jetzt so ein bisschen schöne Musik im Hintergrund vorstellen, ne? Und eine tiefe Männerstimme. Ich versuche das ein bisschen zu imitieren, aber wir wissen ja, wie gut ich Sachen imitieren kann. In einem weit entfernten Land lebte einmal ein junger Prinz in einem wunderschönen Schloss. Obwohl er alles hatte, was sein Herz begehrte, war der Prinz verwöhnt, selbstsüchtig und unfreundlich. Einst an einem Winterabend kam eine alte Bettlerin zum Schloss und bot ihm eine rote Rose, damit er ihr Zuflucht vor der bitteren Kälte gewähre. Der Prinz belächelte ihre zerlumpte Erscheinung und schickte die Frau davon. Doch sie warnte ihn, sich nicht täuschen zu lassen, da man die Schönheit im Verborgenen findet. Und als er sie wiederum abwies, schmolz die Hässlichkeit der alten Frau dahin und eine schöne Zauberin kam zum Vorschein. Der Prinz wollte sich entschuldigen, doch es war zu spät. Sie hatte gesehen, dass es in seinem Herzen keine Liebe gab. Zur Strafe verwandelte sie ihn in ein scheußliches Biest und verzauberte das Schloss und alle, die darin lebten. Beschämt über seine abstoßende Gestalt verbarg sich das Biest im Schloss mit einem magischen Spiegel als einzigem Fenster zur Außenwelt. Die Rose, die sie ihm geschenkt hatte, war eine verzauberte Rose, die bis zu seinem 21. Geburtstag blühen sollte. Wenn er lernen würde, eine Frau zu lieben und ihre Liebe zu gewinnen, bevor das letzte Blütenblatt gefallen war, dann würde der Zauber gelöst sein. Wenn nicht, wäre er dazu verdammt, für immer ein Biest zu bleiben. Als die Jahre vergingen, verfiel er in Verzweiflung und verlor alle Hoffnung. Denn wer könnte es jemals über sich bringen, ein Biest zu lieben?
Oh.
Oh. Keine Frage, du hast direkt erkannt, worum es heute geht.
Ja, Pumuckl.
Ja, genau. Pumuckl und Meister Eder. Nein.
Ja, natürlich um die Schöne und das Biest.
Natürlich. Das Märchen von der Schönen und dem Biest. Was weißt du so alles über die Geschichte?
Nicht so viel. Neben dem, was du jetzt erzählt hast, kenne ich halt den Walt Disney Film.
Mhm.
Aber ansonsten.
Nee. Ja, genau. Also das, was wir heute über die Geschichte wissen, wissen wir eigentlich von Disney. Ne?
Genau.
Und den beiden Filmen. Du kennst wahrscheinlich auch nur den einen, richtig?
Ja, natürlich.
Also den animierten Zeichentrickfilm von 1991, richtig?
Ja.
Ja. Es gab 2019 einen Realfilm mit Emma Watson in der Rolle der Belle.
Oha. Nee, das wusste ich nicht.
Nee, ich habe ihn auch schon gesehen. Der kam, also ich hatte ja eine Zeit lang mal Disney Plus. Die Disney-Filme laufen ja alle nur noch auf Disney Plus. Und da kam der, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war letztes Jahr, dass wir Disney Plus hatten und da habe ich diese ganzen Filme und die Realverfilmungen teilweise doch mal alle geguckt. Die Schöne und das Biest, also der animierte Zeichentrickfilm von 1991, gewann damals die Oscars für die beste Filmmusik und für den besten Filmsong. Und war auch als bester Film nominiert und das übrigens als erster animierter Spielfilm überhaupt und auch als einziger, bis dann der Film oben auch eine Nominierung als bester Film bekommen hat.
Krass.
Die Geschichte einmal ganz kurz zusammengefasst. Nach dem vorhin schon gehörten Prolog von dem Erzähler lernt der Zuschauer Belle kennen, ein schönes junges Mädchen, welches mit ihrem Vater, einem Erfinder, in einem kleinen französischen Dorf wohnt und lieber Bücher liest, als sich mit Verehrern abzugeben. Ihr imposantester Verehrer ist ein Baum von einem Mann namens Gaston, der vor allem durch seine Selbstverliebtheit Eindruck macht. Belle kann sich aber seinen Avancen bisher erfolgreich entziehen. Als sich Belles Vater eines Tages auf den Weg macht, einige seiner Erfindungen auf dem Markt zu verkaufen, verirrt er sich in einem dunklen Wald und kommt zu einem versteckten Schloss, in dem ein schreckliches Biest lebt, welches ihn gefangen nimmt. Sein schlaues Pferd Philipp rennt heim zu Belle und bringt diese zum Schloss. Da der Vater krank geworden ist in der Gefangenschaft, bietet Belle an, an seiner Stelle im Gefängnis zu bleiben. Das Biest willigt ein und Belles Vater darf gehen. Belle darf in ein schönes Zimmer ziehen und merkt bald, dass sie sich in einem verwunschenen Schloss befindet, denn alle Einrichtungsgegenstände werden so langsam zum Leben erwachen. Ein singender Schrank, eine kichernde Teetasse, eine mürrische Uhr und ein charmanter Kerzenleuchter werden ihre Freunde und auch das Biest wird nach und nach freundlicher und sanfter. Währenddessen hat Belles Vater die Dorfbewohner alarmiert und ein wütender Mob zieht mit Fackeln und Mistgabeln unter der Führung von Gaston gen Schloss, um das Biest zu töten und Belle zu befreien. Dann kommt natürlich der große Showdown am Schloss, ist klar, ne? Das Biest stirbt, Gaston fällt in eine Schlucht, Belle heult und flüstert dem sterbenden Biest zu, dass sie es liebt und zack, Verwandlung, ja, ein haarloser Prinz erscheint. Belle erkennt ihn nur an seinen Augen, Happy End. Alle sind glücklich, werden zurückverwandelt und so weiter, Belle und Biest heiraten, Happy End. Side Fact, wir Mädels, waren alle sehr über die Maßen enttäuscht vom Prinzen, der so gar nicht ausgesehen hat, wie man sich das auf Grundlage des Biestes vorgestellt hatte. Fun Fact: Der Prinz heißt Adam oder Adam. Dessen Name wird im Film aber nie erwähnt. Der steht nur im Drehbuch.
Okay.
Die kleine Teetasse Tassilo heißt auch nach seiner Rückverwandlung in ein Kind immer noch Tassilo. Im Englischen ist sein Name Chip, weil er einen kleinen Sprung, also einen Chip am Rand hat. Das Märchen, welches der Geschichte zugrunde liegt, ist ein französisches Volksmärchen. Wie immer bei Disney ist das Originalmärchen etwas abgewandelt worden. La Belle et la Bête wurde früher häufiger übersetzt als die Schöne und das Tier. Die erste Veröffentlichung schriftlicher Art ist die Aufbereitung der Gabrielle Suzanne de Villeneuve von 1740, die jedoch selbst auf Motive aus der Märchensammlung von Giovanni Francesco Straparda zurückgriff, welche 1550 bis 1555 erschien. Darin gibt es eine Erzählung namens König Schwein, also da war das Tier noch ein Schwein und nicht so, wie wir uns das jetzt heute vorstellen. Bekannter als die Version von Madame Villeneuve ist aber eine gekürzte Version von 1756 von Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Kurz zum Inhalt. Belles Vater ist hier ein kinderreicher und auch ansonsten reicher Kaufmann. Belle ist die jüngste und schönste von insgesamt 6 Kindern, 3 Söhne und 3 Töchter. Als einzige ist Belle bescheiden und freundlich. Der Kaufmann verliert all seinen Reichtum durch ein Schiffsunglück, jedoch werden Jahre später Teile der Schiffsladung gefunden und auf dem Weg, diese zu sichten, fragt er seine Töchter, was er ihnen von der Reise mitbringen soll. Und alle Töchter wünschen sich teuren Schmuck und teure Kleider, nur Belle wünscht sich eine Rose. Diese Rose klaut er quasi in einem verwunschenen Schloss, welches uns jetzt natürlich schon bekannt ist. Mhm. Das Biest, was in diesem Schloss wohnt, will ihn töten. Er erzählt von seiner Tochter Belle, der er die Rose mitbringen sollte, und das Biest gestattet, dass er ihr die Rose bringt, aber nur, wenn er oder eine seiner Töchter dann zum Schloss sozusagen als Pfand zurückkommt. Dann ist recht klar, was geschieht. Die Storyline ist uns jetzt schon bekannt. Im Schloss angekommen träumt Belle, die dann gesagt hat, sie geht anstelle ihres Vaters dorthin, immer des Nachts von einem schönen Prinzen. Dann gibt es so einiges hin und her. Sie kommt zurück zur Familie, bleibt einige Monate im Schloss und wieder zur Familie und keine Ahnung was. Und dann erscheint eine gute Fee, die dann irgendwie aufklärt, dass Belle überraschenderweise die Cousine des Prinzen väterlicher und die Nichte der guten Fee mütterlicherseits ist und hurra, damit ist sie edlen Geblüts und darf den Prinzen bzw. das Biest heiraten, womit sie ihn und sein zu Statuen verwandeltes Volk rettet. Yippie. Und wenn sie nicht gestorben sind und so weiter. So weit, so märchenhaft. Wie jedoch zum Beispiel schon auch bei Grimms Volksmärchen sind die schriftlichen Versionen der Märchen nicht die Ursprünge der eigentlichen Geschichte. Bereits lange vorher erzählte man sich derartige Geschichten mündlich weiter. Und jeder, der mal Stille Post gespielt hat, weiß, wie sehr sich Weitergetragenes mit der Zeit und auch mit der Person, die es erzählt, verändern kann. Das ist uns allen so ein bisschen bewusst. Forscher kamen mit verschiedenen Methoden zu dem Schluss, dass das Märchen bzw. seine Ursprünge mit großer Wahrscheinlichkeit etwa 2500 bis 6000 Jahre alt ist.
Ja.
Auch in Apuleius' Erzählung von Amor und Psyche lassen sich so tierische Motive finden, wo dann eine Königstochter mit einem Ungeheuer verheiratet ist oder Liebe mit einem Ungeheuer macht. Es gibt jedoch auch eine ganz reale Person, die bzw. deren Lebensgeschichte Einfluss auf die Erzählung oder zumindest auf die Vorstellung des Aussehens des Biestes gehabt haben soll. Aha. Sein Name? Pedro Gonsalvo. Sein Aussehen? Haarig.
Aha.
Gonsalvo wurde um das Jahr 1537 auf Teneriffa geboren. was uns so ein bisschen zurückbringt zu deiner Geschichte der Entstehung der Besiedlung der Kanarischen Inseln.
Ja.
Um das Jahr 1537 waren die spanischen Eroberer dabei, die Inseln Teneriffa, Lanzarote und so weiter sich zu unterwerfen. Und ja, vor allen Dingen auch die Alt-Kanarier und Alt-Teneriffianer, oder wie man sie nennt, zum Großteil gefangen zu nehmen.
Mhm.
Unter diesen Personen war der kleine Pedro Gonsalvo. Er galt als Wolfsmensch oder Affenmensch, da er durch die Krankheit Hypertrichose einen abnormen Haarwuchs hatte. Seine seltene Form der Hypertrichose nennt sich Ambras-Syndrom. Der Erkrankung liegen Mutationen auf dem Chromosom 8, Genort Q22, zugrunde. Neben der von Geburt an starken Behaarung am ganzen Körper können auch Gesichtsdysmorphien auftreten, wie eine kolbige Nasenspitze, Lidspalten oder Störungen der Zahnentwicklung. Aufgrund seiner besonderen Erscheinung wurde er im Alter von erst 10 Jahren geschätzt, als Krönungsgeschenk an den Hof von Heinrich II. Gebracht, dem französischen König, wo man ihn zunächst wie einen Affen in einem Käfig hielt und glaubte, man habe ein Exemplar des sogenannten wilden Mannes gefangen, einer mystischen Kreatur, die Kinder essen soll und in den Bergen haust. Also man glaubte da tatsächlich den absoluten Wilden gefangen zu haben.
Unfassbar.
Der wurde dann natürlich im Kerker eingesperrt, weil man ihn ja auch für gefährlich hielt und vor allen Dingen glaubte, dass er nachts halt auf Kinderjagd geht. Die Leibärzte des Königs sollten den wilden Mann erforschen. Zu der Zeit Heinrichs II. War das sozusagen schick, sowas wie ein Kuriositätenkabinett zu Hause zu haben. Also Menschen mit besonderen körperlichen Deformationen oder ja, Tiere, die ganz besonders aussahen, oder ja, es gab dann auch so solche Dinge wie ein Ritter, der beim Kampf mal eine Lanze durch den Schädel bekommen hatte und damit tatsächlich noch weitergelebt hat. Und als er dann gestorben war, hat man den Schädel dann zu einem Präparat gemacht und das wurde dann ausgestellt. Heutzutage sind diese ganzen Kuriositäten übrigens in Tirol in einem Schloss und können dort besichtigt werden. Das ist so eine Art Museum der Kuriositäten. Die Leibärzte des Königs fanden relativ schnell heraus, dass man keinen wilden Mann, sondern ein kleines Kind gefangen hatte, das gar nicht wild, sondern verängstigt und sehr sanft war. Zu Pedros Glück entschied der König, man solle aus dem wilden Kind ein gebildetes Wesen machen, eine Art Bildungsexperiment. Also der König gab in Auftrag, man solle erforschen, was so ein wildes Kind denn alles lernen könne. Sein Name wurde dazu erstmal in die lateinische Form umgewandelt. Wenn jemand gebildet ist, dann hat er schließlich einen lateinischen Namen. Und Petrus Gonsalvus, wie er fortan hieß, wurde bekleidet und unterrichtet. Er wurde zum ersten Mal wie ein Mensch behandelt und durfte auch jetzt zum ersten Mal gekochte Mahlzeiten zu sich nehmen. Vorher hatte man ihm rohes Fleisch hingeworfen, was er auch immer abgelehnt hat. Also das mochte er auch gar nicht. Ne? Also so. Petrus lernte relativ schnell, er konnte bald fließend Latein, Französisch und Spanisch und stieg tatsächlich sogar bis zum Edelmann auf. Als dann der König starb und Katharina de Medici, seine Witwe, die Macht übernahm, herrschte buchstäblich die Grausamkeit. Beispielhaft und auch sehr legendär für ihre grausame Art ist die Bartholomäusnacht. Das ist ein Massenmord an französischen Protestanten, den Hugenotten, in der Nacht vom 23. zum 24. April 1572. Ein Ereignis, was zentral war für die Hugenottenkriege, die im Grunde von Katharina de Medici verursacht wurden. Die jüngste Tochter Katharina de Medicis, Margarete von Valois, sollte in diesen Tagen mit dem Protestanten Heinrich von Navarra, dem späteren König Heinrich IV., verheiratet werden. Das war so eine Art politisches Bündnis. Ne? Ein Katholik sollte eine Protestantin heiraten oder umgekehrt. Nee, genau, der Protestant war Heinrich von Navarra und Margarete von Valois war die Katholikin. Und im Rahmen dieses Bündnisses kam es dann zu Feierlichkeiten über mehrere Tage und Katholiken und Protestanten verwickelten sich so gegenseitig in Schlachten in Paris, ja, wobei dann die Hugenotten massenhaft zu Tode kamen. Das jetzt mal nur am Rande, um so ein bisschen einzuordnen, wer Katharina de Medici war. Katharina de Medici galt auch als Kupplerin und war auch so eine Person, die ja solche Experimente wagte, seltsame Experimente. Sie suchte, weil sie eben wissen wollte, was hier mit Petrus Gonsalvus, den sie ja quasi von ihrem Mann geerbt hatte als Besitztum, was das mit ihm auf sich hatte, suchte sie ihm eine Ehefrau und die sollte besonders schön sein. Also sie suchte deswegen eine besonders schöne Frau aus. Die junge Katharine, das ist die Tochter einer Hofdame gewesen, und die sollte eben Petrus Gonsalvus heiraten. Diese junge Katharine soll überhaupt gar nicht gewusst haben, wen sie da heiratet. Das heißt, sie hat erst vorm Traualtar quasi erfahren, wie ihr Ehemann da aussieht. Die Hochzeit sollte stattfinden, weil Katharina de Medici einfach wissen wollte, ob die Kinder dieser Verbindung schön oder so haarig wie Petrus Gonsalvus werden. Sie hoffte dabei auf Letzteres, denn mit den besonderen Kindern konnte man dann ja wieder Geld machen, beziehungsweise die verkaufen oder verschenken oder kriegte dann entsprechendes Prestige, wenn man solche Mensch-Tier-Mutationen zu Hause hatte. Der armen Katharine blieb kaum Zeit, viel darüber nachzudenken, was mit ihr wohl in der Hochzeitsnacht geschehen möge. Sie muss wahnsinnige Angst gehabt haben, denn damals hieß es ja, ne, wilder Mann, keine Ahnung, der wird des Nachts zum Werwolf und frisst Kinder. Also die muss gedacht haben, dass sie in ihrer Hochzeitsnacht sterben wird.
Ja.
Doch wir wissen jetzt schon, dass Petrus Gonsalvus sanft gebildet und herzensgut war, sodass auch Katharine sich tatsächlich schnell nach der Hochzeit in ihr Biest verliebte. Sie gebar ihm 7 Kinder, von denen 4 die Hypertrichose ihres Vaters erben sollten.
Die anderen 4 waren Tassen, oder?
Nein, es wären dann ja noch 3 weitere, die waren ganz normal. Die ersten beiden Kinder jedoch waren haarlos wie ihre Mutter, sodass die Ärzte damals dachten, das Experiment sei gescheitert und Katharina de Medici könnte sehr zornig werden, weil sie die erwarteten haarigen Kinder, die sie ja ausstellen, verkaufen, vorzeigen wollte, eben nicht bekam. Zur Erleichterung aller war dann aber Kind 3 und 4, die relativ schnell auch aufeinander folgten, endlich haarig geboren, was die Familie zu einer Attraktion machte. Sie reisten viel herum und wurden bestaunt, aber dafür Gott sei Dank auch gut bezahlt. Sie lassen sich schließlich in Parma nieder und Petrus bekam vom Herzog von Parma ein Weingut, um das er sich kümmern durfte. Die besonderen Kinder wurden nicht als Menschen angesehen, so verschenkte der Herzog von Parma die kleine, behaarte Antonietta an eine seiner Mätressen. Also er nahm die quasi den Eltern weg, um die zu verschenken. Dieses Schicksal teilten alle Kinder von Petrus und Katharine. Die wurden einfach weggegeben vom Herzog von Parma. Sie alle wurden als Spielzeuge für die Kinder von verschiedenen Königshäusern verschenkt. Also an die diversen Königshäuser. Der eine kam dahin, die andere kam dahin. Unfassbar einfach.
Unglaublich.
Da es jedoch nicht genügend Kinder gab, mussten sich viele Adlige mit Bildnissen der Kinder und Familie begnügen. Legendär ist da so ein Brief von einem König, ich weiß jetzt leider nicht mehr von wem, an den Herzog von Parma, der ihm sagt, ist sehr schön das Bild, was du mir geschickt hast, ganz nett anzusehen und so, aber er hätte jetzt ganz gerne noch ein Bild von dem kleinen Jungen, der da geboren ist, der war damals, glaube ich, 3 Jahre alt, aber der müsste bitte unbekleidet sein, also nackig sollte man ihm doch ein Bildnis dann doch nochmal zukommen lassen.
Sag mal.
Also ich möchte jetzt mal hier ein bisschen in Frage stellen, was da so eigentlich für eine Motivation dahinter stand. Ich weiß es nicht so genau. Ich mag mir auch gar nicht ausmalen, wie die armen Kinder sich dabei wohl gefühlt haben müssen. Also die müssen ja gewusst haben, dass sie da nicht als Menschen betrachtet wurden. Katharine und Petrus Gonsalves ziehen noch weiter und lassen sich dann im Städtchen Capodimonte nieder und bleiben bis zu ihrem Lebensende zusammen. Die beiden sollten mehr als 40 Jahre verheiratet gewesen sein und Petrus Gonsalves ist auch sehr alt geworden, für damalige Verhältnisse sehr, sehr alt, über 80.
Okay.
Diese Geschichte hat das Märchen der Schönen und des Biestes, so wie Gabrielle Suzanne de Villeneuve sie niederschrieb, ganz sicher inspiriert. Menschen mit derart medizinischen Besonderheiten wie Petrus Gonsalves Hypertrichose sind über Jahrhunderte hinweg bestaunt und zum Teil auch gefürchtet worden. Heutzutage sind sie immer noch eine Attraktion, wenn auch eher aus medizinisch-wissenschaftlichem Interesse, nicht mehr als Ausstellungsstück in einem Menschenzoo. Aber das hat es ja auch bis zur Jahrhundertwende 1900 hat es das ja auch gegeben, dass es tatsächlich Menschenzoos gab, wo besondere Menschen, die besonders klein, also Kleinwüchsige oder besonders groß, Riesenwüchsige oder aber auch Menschen mit besonderer körperlicher Behaarung, wie zum Beispiel Frauen mit Bärten etc., ausgestellt wurden. Und dann da auch Kunststückchen aufführen mussten. Die spezielle Form der Erkrankung, das Ambras-Syndrom, was Petrus Gonsalves hatte, hatten bislang nur etwas über 50 Menschen weltweit. Es gibt andere Formen des übermäßigen Haarwuchses, denen andere Mutationen zugrunde liegen. Es gibt auch verschiedene Arten, es gibt einige Arten, die schon vor der Geburt erworben werden, also durch genetische Mutationen. Es gibt aber auch übermäßigen Haarwuchs durch eine bestimmte Krebserkrankung. Dann können Menschen auch plötzlich Haare im Gesicht oder an Stellen des Körpers bekommen, wo sie vorher keine hatten. Und es gibt auch gewisse Medikamente, die Haarwuchs so stark an bestimmten Stellen fördern, dass man da dann eben auch von so einer Art Hypertrichose spricht. Seit 2010 hält die Thailänderin Supatra Sasupan, die 2000 geboren wurde, den Rekord als haarigstes Mädchen der Welt. Steht im Guinness-Buch der Rekorde damit. Das Märchen Die Schöne und das Biest wurde auf vielfache Weise bisher adaptiert. In der Kunst, in Romanen, Opern, im Theater, Musical, im Fernsehen und im Film. Es gibt allein 22 Verfilmungen des Stoffes. Nee. Sehr bekannt ist darunter eben die Version von Disney in zweifacher Ausfertigung, aber auch die Fernsehserie mit Linda Hamilton in der Hauptrolle. Das ist die Sarah Connor aus Terminator.
Ja.
Sagt dir das was?
Ja, ja.
Und Ron Perlman als Beast in den Titelrollen. Die Rolle der Schönen heißt in dieser Serie Catherine, also Katharine, wie das reale Vorbild. Die Serie lief von 1987 bis 1990, also vor dem Disney-Animationsfilm, der 1991 erschien. Ich habe einen Trailer gefunden. Ich weiß, dass ich Teile dieser Serie damals geguckt habe. Ich war ja noch nicht sehr alt, ne? Ich war ja noch keine 10, als die begann, aber ich weiß, dass ich da was von gesehen habe und ich habe mir diesen Trailer angeguckt. Also es ist einfach so unfassbar skurril und so schlecht gemacht. Aber wir können diesen Trailer ja mal in die Shownotes packen und dann können die Leute sich das ja mal anschauen. Nicht wenige Menschen glauben übrigens auch, dass die Wolfsmenschen, also Menschen mit übermäßigem Haarwuchs, die Legenden über Werwölfe maßgeblich beeinflusst haben. Und wie viele Filme von diesem Thema beeinflusst wurden, lässt sich kaum noch zählen.
Ja,
das war's für heute und für die wahre Geschichte hinter dem beliebten Märchen. Ich hoffe, es hat dir und euch gefallen. Und wenn ihr, so wie ich damals, enttäuscht wart von der Erscheinung des Prinzen, schickt mir doch mal ein Bild des Bartwuchses eures aktuellen Partners. Ich möchte mal eine Theorie überprüfen.
So, wir hören uns dann wieder in 2 Wochen, eventuell alleine. Dann bin dann nur noch ich da.
Nein, also das, was ich jetzt hier als letztes gesagt habe, das habe ich aus einem TikTok tatsächlich, wo eine Frau gesagt hat, also auf Englisch, ne, wenn ihr damals auch so enttäuscht wart, schickt, was, wie ist eigentlich die Haarsituation im Gesicht eures aktuellen Partners? Und ich habe mich ein kleines bisschen ertappt gefühlt und habe nur gedacht, ja, irgendwie habe ich da jetzt so ein Vollbart Menschen sitzen und habe auch dieses Gefühl gehabt damals, als das Biest sich in den Prinzen verwandelt, ne, dass ich richtig enttäuscht war, dass ich gedacht habe, Alter, so habe ich mir den nicht vorgestellt.
Ja.
So, der hatte zwar lange Haare, aber irgendwie so eine komische Hakennase und halt wirklich überhaupt sonst keine Haare, war wirklich so, ne, das Hemd war aufgeknöpft bis zum Bauch, weil er hatte ja vorher als Biest eben jetzt ein viel zu großes Hemd an. Da war halt sonst nichts an Haar da. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich gedacht habe, dass ich den ekligen, fiesen Gaston tatsächlich ansehnlicher fand als den Prinzen hinterher.
Okay, ich kann mich gar nicht mehr an das Bild erinnern von dem, wie der dann aussah.
Können wir dann Prinz ja auch mal einstellen.
Ja. Genau.
Prinz und Biest im direkten Vergleich oder so. Machen wir bei Instagram rein.
Ja.
Ja. Das ja, war die Geschichte des Märchens und rund um das Märchen.
Hätte ich nicht gedacht, dass es da so viel Vorgeschichte gibt und so viel wahre Begebenheit noch mit dabei.
Ja.
Oder also eine Anlehnung an wahre Personen.
Ich glaube, dass es das bei vielen Märchen tatsächlich gibt.
Ja,
ne?
Ja.
Also gut, die Märchen von den Gebrüdern Grimm, da gibt es ja in der Literaturgeschichte so ein bisschen die Theorie, dass das, weil die ja auch immer alle so eine Moral haben, dass es tatsächlich Geschichten waren, die den Kindern erzählt wurden, um diese Moral eben entsprechend zu verkaufen. Aber ich glaube schon, dass es bei allen Geschichten wenigstens zum Teil irgendwie reale Anknüpfungspunkte gab.
Ja.
Ne?
Das ist echt verrückt. Also das hätte ich nicht geglaubt. Es gibt doch auch beim Glöckner von Notre Dame, gibt es doch, glaube ich, auch irgendwie.
Der Glöckner von Notre Dame ist kein Märchen.
Was ist es denn sonst?
Der Glöckner von Notre Dame ist der Roman von Victor Hugo, der ist auch gar nicht so alt, 1800 okay. irgendwas.
Ich dachte, da mal was gehört zu haben, dass es da auch
da gab es mal eine Entdeckung, da hat man mal ein Skelett gefunden außerhalb von den Toren von Paris. Also ein Skelett von einer Frau und ein daneben liegendes, verkrümpeltes Skelett von einer buckligen, kleinwüchsigen Person. Und die beiden Skelette waren so ineinander verschlungen.
Ja.
So dass man geglaubt hat, die sind irgendwie so miteinander beerdigt worden. Ganz genau kann ich das jetzt nicht wiedergeben, aber daraus hat Victor Hugo seine Geschichte gemacht, der Glöckner von Notre Dame.
Also, das kommt mir jetzt nicht bekannt vor, aber irgendwas war da mal gewesen. Aber ja, klar, also ich meine, und wenn Geschichtenschreiber nur inspiriert sind von irgendwelchen Sachen, die sie mal gehört haben oder Gerüchte oder irgendwas, ja, dass man dann da sagt, ey, da mache ich jetzt eine Geschichte draus, kann ich mir schon vorstellen. Aber das ist jetzt, dass es da so konkret ist und es da wirklich ja auch so eine ähnliche Geschichte gab, ne?
Ja, sag ich jetzt mal. Im Original Glöckner von Notre Dame, also in dem Roman, ich habe den gelesen, da war auch irgendwas mit einem Verwandtschaftsverhältnis zwischen Quasimodo und Esmeralda. Okay. Also ich glaube, dass die irgendwie auch noch Geschwister waren eigentlich oder so.
Oha. Mhm.
Ich weiß das nicht mehr genau. Nee, das weiß ich nicht mehr genau. Da lege ich mich jetzt lieber besser nicht, lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster oder vom Turme.
Aus dem Turmfenster, ja, das ist ein bisschen hoch.
Also da ist auf jeden Fall klar, dass da die Geschichte von Disney auch abgewandelt ist zum Roman. Der Roman ist sehr, sehr blutig und sehr, sehr kriegerisch.
Hm.
Und da hat Disney natürlich auch so eine kinderfreundliche Version,
klar,
kinderfreundlichere Version draus gemacht. Ja. Richtig kinderfreundlich ist das ja auch nicht.
Ja, kann man sehen, wie man will.
Ja.
Ja, das stimmt. Also was mich ja immer ein bisschen ärgert bei Disney-Filmen oder was mir als Jugendlicher irgendwann mal bewusst geworden ist, dass immer ein Elternteil sterben muss. Also das finde ich so ein bisschen als Kindergeschichten doch irgendwie grausam. Ne? Musste man das jedes Mal machen? Ne? Also Bambi, König der Löwen und so weiter, um jetzt Nummer zwei zu nennen. Also das fand ich so ein bisschen doof, ne? Dass da immer die Elternteile sterben müssen. Findet man doch als Kind irgendwie so die schrecklichste, grausamste, schlimmste Vorstellung, die man als Kind
hat. Ja, das liegt so ein bisschen an der romantisierten Vorstellung von armen, kleinen Waisenkindern. Also das war zu der Zeit, so 80er, 90er Jahre, war das generell, war auch im Realfilm relativ häufig so oder in Hörspielen. Das waren immer die armen kleinen Waisenkinder, so ein bisschen Oliver Twist-mäßig. Das hat sich ja Gott sei Dank ein bisschen geändert. Ne? Auch die generell, ich meine, Pocahontas zum Beispiel wird ja auch gar nicht mehr so großartig im Fernsehen gezeigt, weil Disney da ja mittlerweile auch weiß, dass die Darstellung der Native Americans da nicht so ganz der Realität entsprach. Und auch Esmeralda, ne, als Angehörige der Sinti und Roma, ne, wird sie ja als Zigeunerin bezeichnet in dem Film. Das ist natürlich jetzt auch nicht mehr politisch korrekt. Ne? Ja. Heutzutage würde man das so nicht mehr tun.
Ja, ganz genau.
Und bei der Schöne und das Biest, also
Ja, wenn man, ja klar, ich meine, das, da geht es jetzt darum, dass er verwunschen wurde von der Hexe und so, aber
im Ursprung. Das ist noch so richtig märchenhaft, ja.
Genau. Ob man jetzt das als Vorlage nimmt, dass ein Mensch, der mit einem Gendefekt praktisch stark behaart ist, ja, und dass der dann überall herumgeführt wird als Dings, dass man auf Basis dessen eine Geschichte schreibt, würde man heutzutage eventuell dann so auch nicht mehr machen, ne?
Also bei den Geschichten, generell bei den Märchen von Disney. Bei den Märchenverfilmungen ist Die Schöne und das Biest ja der erste, glaube ich, gewesen, wo das Mädchen den Prinzen rettet und nicht umgekehrt. Deswegen fand ich das damals natürlich toll, ne? Belle da die starke Persönlichkeit war, die dem Biest die Stirn geboten hat und es dann ganz sanft gemacht hat. Das ist natürlich so ein bisschen so ein Mädchentraum. Ne? Es ist wie, wenn man sich irgendwie einen wilden Hund nach Hause holt und versucht, den zu zähmen. Das ist natürlich etwas, was irgendwie so jeder, keine Ahnung, jedes Mädchen sich erträumt. Ne? Ich komme damit schon zurecht oder mit dem großen Pferd, das ich jetzt hier zähmen darf oder keine Ahnung was. Das ist natürlich
Wie groß ist andere, dein Hund?
Mein Hund ist groß, ja. aber es ist natürlich eine andere Mädchendarstellung einfach. Klar. Auch als die ganzen armen, zarten Püppchenprinzessinnen, die alle irgendwie in Gefahr geraten und dann von einem Prinzen gerettet werden müssen. Ich glaube, dass deswegen Die Schöne und das Biest auch durchaus ein großes Erfolgserlebnis dadurch hatte, dass die Mädchen sich da einfach wahnsinnig gut mit identifizieren konnten. Mhm. Nicht umsonst ist Belle auch eine der beliebtesten Prinzessinnen. Ja. Die wurde dann ja abgelöst von Ariel. Ne? Ariel ist ja noch, weil die ja so eine kleine Freche war. Ne? Mhm. Aber auch die wird am Ende dann ja wieder vom Prinzen gerettet. Ne? Ja. Oder muss vom Prinzen gerettet werden. Ja, deswegen ist Belle da schon so ein kleines bisschen sympathischer, muss ich auch sagen. Und es ist die eine von wenigen dunkelhaarigen Prinzessinnen. Die anderen sind ja immer alle blond, ne? Aurora und Cinderella und Rapunzel und so.
Okay.
Es gibt eine rothaarige, eine braunhaarige und eine schwarzhaarige und anderen sind alle blond.
Echt?
Ja.
Okay, das sind wir jetzt noch nicht
Also jetzt in neuerer Zeit nicht mehr, weil es gibt dann ja auch noch Merida, aber das ist ja, das ist alles so nach den 2000er Jahren, alles zähle ich nicht mehr dazu.
Wieso?
Weiß nicht. Da war ich aus dem Alter, glaube ich, raus.
Genau, das ist altersbedingt.
Ja.
Weil jetzt, wo es politisch korrekt wird und jetzt auch mal eine dunkelhäutige Ariel in einer Verfilmung eingesetzt wird.
Ja, den habe ich noch
wird,
nicht
ne?
gesehen.
Ich auch nicht. Und ich finde es aber, ich feiere es absolut, dass man diesen Schritt gegangen ist. Und obwohl es hier auch schon wieder Proteste gab, muss man sich mal vorstellen, finde ich es genial, dass sie es gemacht haben.
Ja, die Menschen sind so Gewohnheitstiere. Es gab dann ja auch mal irgendwann eine neue Synchro-Fassung von Ariel. Die erste Synchro-Fassung, wo Ute Lemper die Songs von Ariel gesungen hat, die wurde ersetzt durch eine andere. Und ich weiß noch, dass auch der Text des bekannten Liedes, geändert wurde. Und ich habe das noch damals auf Kassette gehabt. Und wenn der jetzt heutzutage läuft, der Film, kann ich nicht mehr mitsingen, weil ich einen ganz anderen Text kenne. Das ist für mich natürlich auch blöd, ne? Und ich kann verstehen, dass Menschen da sagen, oh mein Gott und so. Und warum macht man unsere Synchrofassung weg? Keine Ahnung, woran es lag, in irgendwelchen Rechten, die man dann plötzlich nicht mehr hatte, bla bla. Ja, und wenn dann plötzlich aber auch so deren Vorstellung, ne, die kleine rothaarige Meerjungfrau, die dann ersetzt wird, wo die Leute dann argumentieren, aber das basiert doch auf einem Märchen von Hans Christian Andersen, das war doch eine kleine Dänin, die kann doch nicht dunkelhäutig sein. So, ja, woher weißt du, welche Hautfarbe eine Meerjungfrau hat? Das ist ein Fabelwesen. Ja. Und wenn Hans Christian Andersen sie grün gemacht hätte, dann wäre sie jetzt halt grün. So, egal. Also das fand ich auch so ein bisschen, ist aber die Menschen... Ja, du weißt ja, ne?
Leider.
Entspricht nicht ihrer Vorstellung, also um Gottes Willen.
Genau. Das war schon immer so.
Ich warte ja noch auf das erste schwule Pärchen bei Disney. Der Prinz, also der den anderen Prinzen heiratet. Ja,
also der Schöne und das Biest vielleicht.
Der Schöne und das Biest, ja. Das wär's doch mal.
Ja, das wird's auch bald geben.
Ja, ich hoffe.
Kindermärchen. Mit Schwulen.
Ich hoffe.
Transsexuellen. Mit allem, was wir bislang.
Ja, ne, dass Ariel sich keine neuen Beine wünscht, sondern einen Penis.
Ja, why not?
Ja. Ja, Disney ist, denke ich, sowieso ein großes Thema. Das wird mit Sicherheit auch immer wieder Thema sein hier im Podcast, weil ich ja auch ein großer Fan bin und mir die ganzen Filme auch immer alle angeguckt habe. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich auch den ein oder andere Backstory von so einem anderen Märchen nochmal erzähle. Da
gibt es leider noch mehr. Ich kann leider die Geschichte über Walt Disney, das wäre ja dann so mein Part, ne, dass ich dann so die persönliche Geschichte von ihm erzähle, weil ja dann in der Vorgeschichte muss ich den kleinen Jungen ja dann Walt nennen und dann weiß ja jeder, wer gemeint ist.
Ja. Walter.
Ich versuche das ja immer. Nee, der hieß ja nicht Walter.
Doch, eigentlich schon.
Nein.
Nein?
Nein.
Sicher?
Ziemlich sicher.
Hast du schon nachgeguckt?
Nein. Das können ja aber gerne unsere ZuhörerInnen auch mal machen. Mal nachgoogeln. Ja, und wenn ihr dabei auf irgendwelche Geschichten stoßt, wo ihr sagt, hey, das wäre doch mal was für hinter Google Links, das können die beiden doch mal aufarbeiten, recherchieren und mal darüber erzählen, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Weißt du die E-Mail-Adresse?
Natürlich. hintergoogellinks@online.de.
Sehr gut. Ja, und ansonsten natürlich auch die Aufforderung, folgt uns auf Instagram. Ja, da gibt es ja dann auch wieder das Begleitmaterial zu dieser Folge. Und gerne könnt ihr uns auch über Twitter schreiben, über Instagram schreiben, per E-Mail schreiben. Threads sind wir noch gar nicht, ne?
Nö.
Nö. Wir pflegen ja Twitter schon gar nicht. Also heißt ja jetzt Ex, aber es ist ein eingeschlafen alles.
Nee,
ja,
ich bin nicht mehr so. Also dieses Social-Media-Game, halt. Da bin ich auch raus. Habe ich gar nicht mehr so die Zeit für.
Okay.
Ja. Ich muss ja jetzt immer Geschichten recherchieren.
Keine Zeit mehr für soziale Medien. Ja, so ist
ja
das.
Und hier im Podcast kriegt man auch nicht ganz so viele Widerworte. Das finde ich eigentlich ein bisschen angenehmer.
Okay.
Ja, auf X müssen wir ja nun mal so sagen. In der letzten Zeit ja nun wirklich nicht so schön gewesen. Egal, was man schreibt, ne, man kriegt zwei nette Antworten und dann geht
37 beschissene.
Geht ja, das Gemotze ist einfach so. Los.
Und also ich bin da sowieso ein bisschen, nachdem ich ja extremer Twitterer war, hat sich das bei mir ein bisschen abgeflacht, weil die Trolle, wie ich sie nenne, halt immer mehr wurden. Es wurde halt immer schlimmer. Und dann habe ich die Lust verloren. Ein bisschen. Und spätestens mit der Übernahme von Elon Musk, wobei ich den Mann eigentlich feiere, sag ich mal, für all das, was er schon so gemacht hat, für seinen Geschäftssinn und sowas. Aber spätestens mit der Übernahme von Twitter ist so viel schief gelaufen, dass diese Plattform einfach ausgeblutet ist, ja, meiner Meinung nach. Und ich mich neulich wieder dabei ertappt habe, dass ich einfach auch wochenlang schon gar nicht mehr da reingeguckt habe. Also es ist schon krass. Ah ja,
weg von Elon Musk, kann ich dir jetzt vielleicht dann doch am Ende nochmal sagen, Walt Disney hieß tatsächlich nicht Walt Disney. Der heißt eigentlich Walter Elias. Walter Elias Disney.
Ja gut. Spätestens jetzt kann ich dann keine Geschichte mehr über den machen. Und jetzt jeder weiß, dass er Walter Elias hieß. Aber okay, krass, wusste ich jetzt auch nicht.
Walter Elias, ne? Also, ist ja Englisch. Ja klar, Walt ist nur eine Abkürzung.
Ah ja.
Das war mir eigentlich klar.
Tja.
Immer schon. Egal. So, hier scheint die Sonne.
Ja.
Es werden heute 16 Grad, weil heute ist Sonntag, ne, genau. Der Sonntag vor der Ausstrahlung dieser Folge.
Richtig.
Und in Münster ist Sent und da werde ich mit meinem Sohn heute hinfahren.
Wow. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Ich nicht, weil ich bin 350 Kilometer davon entfernt und habe ja auch meine Kids. Aber da wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und für die ZuhörerInnen, wir hören uns dann am 21. März wieder.
Yay. Mit deiner Folge?
Mit meiner Folge. Und da gibt
weißt
es,
du schon?
Nein, da gibt es noch was? Keine Neuigkeiten.
So, ach Gott.
Kann ich noch nichts anteasern.
Ach Gott.
Müsst ihr euch überraschen lassen.
Schade.
Wie heißt die heutige Folge?
Ach, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
Naja, dann reichen wir das nach. Aber die ZuhörerInnen, die können es ja jetzt schon sehen. Anhand des
La Belle et la Bête vielleicht.
Okay.
Weiß nicht, weiß man dann schon, worum es geht? Ja, die
bestimmt.
Französisch sprechen schon, ne?
Ja, klar.
Oder Adam, dessen Name nie genannt werden darf. Keine
das
Ahnung.
Das können wir ja dann immer noch mal entscheiden.
Ich lasse mir noch was einfallen.
Genau. Gut.
Okay.
Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr da wart. Gerne eine Bewertung da lassen auf Spotify, auf Apple, iPods, Apple Podcasts
und
so weiter. Also überall einfach mal dran denken, dass man uns auch bewerten kann, weil dann werden wir auch besser gefunden für alle anderen.
Ja.
Ihr könnt natürlich auch über uns reden und weitererzählen. Ne? Oder euren Mitschülern, alle, die jetzt hier zugehört haben, die es durchgehalten haben bis jetzt, ne? Gibt es eine Tüte Haribo. Wer das muss, Stichwort, Stichwort Schule und dann gibt es eine Tüte Haribo von eurer Lehrerin.
Ja.
Als Test.
Oder ich verrate jetzt an dieser Stelle, um welche Werbeanzeige gehen wird. Nein, mache ich nicht. Habe ich noch nicht entschieden, schlussendlich. Also wenn ich es schwer machen will, kriegen sie eine Edeka-Anzeige. Mit ganz viel Text.
Eine Edeka-Anzeige, wie, wer, was, wo? Was müssen die damit machen?
Edeka-Werbeanzeige mit ganz viel Text zum Analysieren.
Ich dachte, es geht um Literatur. Eine Werbeanzeige mit Text?
Werbeanzeige.
Was ist das für eine scheiß Werbung dann?
Oh.
Wenn da zu viel Text, mehr als vier Worte, dann ne? Just do it. Das reicht doch.
Nein, das ist ja ein Slogan und keine Anzeige.
Genau.
Nee.
Ich lese mir doch keine Werbeanzeige, ein 36-seitiges Pamphlet durch. Da habe ich gar keinen Bock mehr, das Produkt zu kaufen. Bring dir was anderes bei.
Ja, mach ich. Bis dann.
Macht's gut. Bis denn.
Au revoir.